Hi und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin und in diesem Podcast spreche ich über einige Ernährungs- und Gesundheitsthemen, entweder mit spannenden Expertinnen und Experten oder wie heute ganz alleine, aber auf jeden Fall zu einem super wichtigen Thema und zwar das Reizdarmsyndrom, denn das Ganze betrifft echt viele Menschen und es wird auch kurz RDS genannt, also wahrscheinlich kommt diese Abkürzung noch kurz vor in dieser Podcast-Episode. Aber vielleicht hast du auch schon mal mit verschiedenen Verdauungsproblemen wie Bauchschmerzen, Durchfall oder Blähungen zu kämpfen gehabt, hast vielleicht jetzt kein diagnostiziertes Reizdarmsyndrom, aber dich schon öfter gefragt, ob diese Beschwerden auf einen Reizdarm hindeuten könnten. Und das ist auch kein Wunder, weil alleine in Deutschland etwa 11 Millionen Menschen davon betroffen sind. Und warum das so ist, was das Reizdarmsyndrom genau ist, wie man da vorbeugen kann, wie das Ganze diagnostiziert wird und auch behandelt wird, das kläre ich in dieser Episode. Also wenn dich das Thema interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran und dann erfährst du am Ende auch noch, was Präbiotika und Probiotika mit dem Reizdarmsyndrom zu tun haben. Und abonniere auch gerne den Podcast, dann verpasst du keine Episode mehr und teile die Episode mit Freunden oder Familie, die auch mit Verdauungsproblemen zu kämpfen haben. Fangen wir doch mal ganz von vorne an, was das Reizdarmsyndrom überhaupt ist. Also das Reizdarmsyndrom ist eine sogenannte funktionelle Verdauungsstörung. Das bedeutet, wie der Name sagt, dass die Funktion des Darms gestört ist, aber ohne irgendeine organische Erkrankung, wie zum Beispiel Entzündung oder ein Tumor. Und trotzdem leiden die Betroffenen häufig unter super unangenehmen Beschwerden. Und das sind vor allem wiederkehrende oder chronische Bauchschmerzen und auch Blähungen, generelles Völlegefühl, das kann sein durch Verstopfungen, das können aber auch Durchfälle sein oder im allerschlimmsten Fall auch noch im Wechsel. Und woran man das ganz gut erkennen kann, ist ein typisches Merkmal. Und zwar, dass die Beschwerden oft in Zusammenhang mit Essen auftreten. Es gibt auch viele, die berichten, dass sie vor allem kurz nach dem Essen Blähung bekommen oder generell auch das Gefühl haben, dass der Bauch so extrem aufgebläht ist, dass er schwer ist, dass Bauchschmerzen auftreten. Aber trotzdem können die ganzen Symptome von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Während manche jetzt zum Beispiel an Verstopfung leiden, haben andere eher Durchfall, wie ich ja gerade schon gesagt habe, auch im Wechsel. Aber auch die Stärke, also nicht nur die Beschwerden an sich, sondern auch die Stärken können variieren. Und zwar entweder mild, dass man das so ein bisschen merkt, dass ab und zu vielleicht Verdauungsprobleme vorherrschen, ab und zu nach dem Essen Blähungen kommen oder aber auch den Alltag massiv einschränken. Und das Problem ist, dass das Reizdarmsyndrom keine klaren körperlichen Ursachen hat. Und genau das macht eben sowohl die Diagnose als auch die Behandlung ziemlich schwer. Aber falls du dich jetzt fragst, oh mein Gott, kriege ich jetzt das Reizdarmsyndrom? Wie kann ich das verhindern? Schauen wir uns doch mal an, wie man das Ganze überhaupt bekommt. Die erste schlechte Nachricht ist allerdings, es gibt keine einfache Antwort, denn die genauen Ursachen sind auch bis heute nicht vollständig geklärt. Und trotzdem, das ist die gute Nachricht, gibt es einige Faktoren, die bei der Entstehung eine Rolle spielen können. Und die erste ist zum Beispiel eine gestörte Kommunikation zwischen dem Darm und dem Gehirn. Denn da ist es wirklich eine ständige Interaktion und nennt sich auch Darm-Hirn-Achse. Und dazu gibt es auch schon eine Podcast-Episode, die verlinke ich gerne nochmal unten in den Shownotes. Da kannst du dir das faszinierende Thema gerne nochmal ausführlicher anhören. Und gerade bei Menschen mit Reizdarm konnte in verschiedenen Untersuchungen festgestellt werden, dass genau diese Kommunikation zwischen Darm und Gehirn, also diese Darm-Hirn-Achse, gestört ist. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass der Darm empfindlicher auf eigentlich ganz normale Reize reagiert. Und da kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Was auch ein Reiz sein kann, ist Stress und psychische Belastung. Und es ist auch nicht umsonst, dass unser Darm als zweites Gehirn bezeichnet wird, weil, und das hat auch nochmal mit der Darm-Hirn-Achse zu tun, Stress, Angst, Depressionen, andere psychische Belastungen, die können die Symptome generell von Magen-Darm-Beschwerden verstärken, auch wenn man jetzt kein Reizdarmsyndrom hat. Aber gerade wenn jemand das Reizdarmsyndrom hat, können Stress oder generell psychische Belastungen die Symptome erheblich verstärken. Das dritte ist ein verändertes Darmmikrobiom. Und das Mikrobiom im Darm sind ja die ganzen Mikroorganismen, auch Bakterien vor allem. Und die spielen eine wichtige Rolle bei der Verdauung. Menschen mit einem Reizdarmsyndrom haben zum Beispiel öfter eine sogenannte Dysbiose, also ein Ungleichgewicht dieser Darmbakterien. Und das wiederum verstärkt dann nochmal die Symptome. Also können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen, was das Ganze mit Probiotika zu tun hat. Denn ein gesundes Mikrobiom scheint ja auch eine Sache zu sein, die man tun kann, um das Reizdarmsyndrom zu verbessern. Aber dazu gibt es nachher auf jeden Fall nochmal mehr Informationen. Die vierte Sache sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weil Menschen mit Reizdarmsyndrom generell oft mehr Probleme mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Und hier zählen vor allem Milchprodukte dazu, also Laktose oder eine Milcheiweißallergie sogar, genauso auch Gluten, genauso aber auch fettige Speisen, denn bei empfindlichen Menschen können das sogar Symptome auslösen. Und dann denken wir vielleicht hier auch noch an das große Thema Foodmaps, was nachher auf jeden Fall noch intensiver thematisiert wird, und fermentierte Kohlenhydrate. All das spielt eine Rolle, wenn es um das Thema Reizdarm geht. Und der fünfte Punkt ist SIBO, und das ist die Abkürzung für Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Das bedeutet also eine Dünndarmfehlbesiedlung. Und genau das ist eine häufige Ursache vom Reizdarmsyndrom. Und hierbei vermehren sich Bakterien im Dünndarm, die dort eigentlich nicht hingehören. Und die Bakterien produzieren dann Gase, die Blähungen, aber auch Schmerzen und Durchfall auslösen können. Und genau deshalb reden wir danach auch nochmal intensiver drüber. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu der Frage, ob man dieser ganzen Sache, also dem Reizdarmsyndrom, vorbeugen kann. Leider ist es so, dass das Reizdarmsyndrom vollständig zu verhindern ziemlich schwierig ist, weil es einfach sehr viele Faktoren gibt, wie zum Beispiel Genetik oder auch das Darmmikrobiom, die relativ außerhalb unserer Kontrolle liegen, teilweise. Aber es gibt auch Maßnahmen, die das Risiko generell verringern können, die Symptome zu entwickeln. Also das Reizdarmsyndrom kann auch so ein bisschen, ja, beruhigt eigentlich im Körper rumliegen, sage ich jetzt mal ganz plump gesprochen, aber halt nicht ausbrechen. Und das ist eben das Wichtige, woran wir jetzt arbeiten wollen, dass die Symptome eben verringert werden oder dass sie sich erst gar nicht entwickeln. Und hier wäre der erste Punkt das Thema Stressmanagement, weil ich ja eben auch schon gesagt habe, dass Stress und psychische Probleme quasi eine sehr, sehr große Rolle bei der Entstehung und auch vor allem der Verschlimmerung von Reizdarm spielen. Und das kannst du zum Beispiel reduzieren, indem du Techniken wie Yoga ausprobierst, Meditation, Atemübungen, genauso auch sowas wie progressive Muskelentspannung oder auch Sport. Also wirklich da so seine Methode zu finden, wie man den Stress regulieren kann. Der zweite Punkt ist eine gesunde Ernährung, die vor allem abwechslungsreich sein sollte, die reich an Ballaststoffen sein sollte. Und all das kann nämlich helfen, das Darmmikrobiom im Gleichgewicht zu halten. Und der dritte Punkt ist, dass man das Ganze früh erkennt und gegebenenfalls vorherrschende Infektionen behandelt, weil manchmal tritt das Reizdarmsyndrom vor allem nach einer Magen-Darm-Infektion auf. Und wenn das Ganze schnell behandelt wird, dann kann das Risiko verhindert werden, dass es zu chronischen Beschwerden kommt. Und der vierte Punkt ist das Thema Bewegung, und das hat jetzt nichts direkt mit Stressmanagement zu tun, sondern vor allem zur Förderung der Darmgesundheit, denn der Darm wird ja auch durch Bewegung angeregt, das heißt die Darmbewegung wird auch zum Beispiel durch das Spazierengehen angeregt, aber auch durch Sport ganz klar, und dadurch, dass dann diese Darmmotilität angeregt wird, wird auch die Verdauung angeregt, sprich es kann sein, dass weniger Blähungen oder auch Verstopfungen vorkommen. Aber wie wird denn jetzt sowohl das Reizdarmsyndrom als auch diese Dünndarmfehlbesiedlung, also kurz SIBO, diagnostiziert? Fangen wir mal bei dem Reizdarmsyndrom an. Und das ist eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, dass Ärzte oder Ärztinnen zunächst andere mögliche Ursachen für die Beschwerden ausschließen müssen, bevor sie die Diagnose Reizdarmsyndrom stellen können. Und da gibt es ja relativ typische Schritte in diesem Diagnoseprozess. Zum Ersten kommt da die sogenannte Anamnese, das hast du auch bestimmt schon mal gehört. Da wirst du ausführlich nach den Symptomen befragt, wie du dich ernährst, wie aktuell deine psychische Gesundheit und die Belastung ist. Und das sind ja alles mögliche Auslöser, die es gilt auf jeden Fall erstmal festzuhalten. Denn es geht darum, die genaue Art und auch die Häufigkeit der Beschwerden zu erfassen und jetzt nicht nur die Thematik, ja, also ich habe im Moment zum Beispiel Stress auf der Arbeit, ich hatte jetzt mal eine Woche, in der ich weniger Gemüse gegessen habe, sondern es geht wirklich darum, sich einen längeren Zeitraum anzuschauen und dann zu gucken, okay, wie häufig tritt das denn auf und vor allem, wie stark sind die Beschwerden und schränken die beispielsweise meinen Alltag ein und kann ich da vielleicht auch ja was herausfinden an Lebensmitteln, die das Ganze jetzt triggern könnten. Und da ist nämlich dann der zweite Punkt, was eigentlich immer mit einhergeht, und zwar das Ernährungstagebuch, weil viele Ärzte und Ärztinnen empfehlen, das Ganze wirklich sehr detailliert zu führen. Das muss jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus, aufs Gramm genau sein und wirklich wie Kalorien zu zählen, sondern es geht wirklich darum zu schauen, welche Lebensmittel habe ich gegessen. Und da kannst du beispielsweise auch nach ja, Anzahl oder nach Gewichtung in der Mahlzeit sortieren. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Reispfanne mit Gemüse gegessen hast, dann schreibst du beispielsweise den Reis an erster Stelle, weil das die größte Menge ausmacht und gehst dann so weiter nach unten und schaust dann, wie geht es mir eine halbe Stunde später, zwei Stunden später und nochmal kurz vor dem nächsten Essen. Und wenn du das alles ausgiebig aufgeschrieben hast, dann kann das ärztlich gemeinsam gecheckt werden, sieht man da irgendwie eine Verbindung und dann kann man immer noch hingehen und zum Beispiel Laboruntersuchungen machen. Die können vor allem helfen, andere Erkrankungen wie zum Beispiel eine Zöliakie oder auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung auszuschließen. Was es auch gibt, sind Stuhluntersuchungen. Die geben zum Beispiel Aufschluss über Infektionen oder auch eine gestörte Verdauung bzw. ein Ungleichgewicht des Darmmikrobioms. An der Stelle möchte ich aber noch kurz darauf hinweisen, weil ich das auch sehr häufig gefragt werde zum Thema Stuhluntersuchungen, ob die denn wirklich so genau sind. Die Sache ist, die sind zwar relativ genau, aber ich würde mich jetzt nicht zu 100% auf das Ergebnis verlassen, weil das kann nämlich auch wochenabhängig, monatsabhängig sein. Es geht hier vor allem darum zu schauen, ist zum Beispiel ein sehr starkes Ungleichgewicht oder ist jetzt nichts so Genaues erkennbar und daraufhin dann vielleicht auch nochmal zu schauen, okay, kann ich zum Beispiel bestimmte probiotische Stämme supplementieren, dass das wieder ins Gleichgewicht gerät, aber wirklich aufs ganz, ganz kleinste Detail sind sie jetzt nicht so 100% zuverlässig und gerade wenn man die zum Beispiel zu Hause macht oder sowas, kann auch ganz minimal vielleicht, um es jetzt ein bisschen genauer zu beschreiben, Urin drankommen an die Stuhlprobe, das kann auch kleine Einflüsse darauf haben. Also man kann sich daran orientieren, würde ich sagen, aber ich würde mich jetzt nicht ins Detail 100% darauf verlassen. Aber beispielsweise Infektionen zu erkennen, da ist es auf jeden Fall sehr gut und um eine grobe Einschätzung des Darmmikrobioms zu bekommen. Und wenn diese drei Sachen gemacht wurden, dann gibt es noch eine vierte Diagnosemöglichkeit und zwar ein bildgebendes Verfahren oder auch eine sogenannte Endoskopie. Das heißt, wenn der Verdacht auf strukturelle Schäden oder auch bestimmte andere Erkrankungen besteht, dann kann man zum Beispiel eine Darmspiegelung machen oder auch eine Ultraschalluntersuchung. Denn dabei können dann Erkrankungen wie zum Beispiel Morbus Crohn oder auch Divertikulitis ausgeschlossen werden. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann hat man jetzt vier verschiedene Dinge, die man checken kann, um dann zu schauen, können wir wirklich schlimme organische Sachen ausschließen oder weist es zum Beispiel doch eher auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hin oder finden wir gerade gar nichts Organisches, gar keine ja, körperlich strukturelle Funktion, die gestört ist, sondern wir haben halt hier einfach eine Funktionsstörung, die keine organischen Ursachen wirklich hat und dann wird oft die Diagnose Reizdarm gestellt. Das Thema Dünndarmfehlbesiedlung, also SIBO, kann bei vielen Menschen mit Reizdarm die Symptome verstärken oder sogar auslösen. Und hier erfolgt die Diagnose etwas einfacher und zwar in der Regel durch einen sogenannten Atemtest. Und dabei trinkt man eine Zuckerlösung, zum Beispiel Glucose oder Lactulose, die die Bakterien im Dünndarm fermentieren können. Während der nächsten Stunden dann wird regelmäßig die Atemluft gemessen, um die Konzentration von Wasserstoff und/oder Methan zu bestimmen. Und wenn diese Gase ansteigen, dann deutet das darauf hin, dass sich im Dünndarm zu viele Bakterien befinden, die dort nämlich normalerweise nicht in solch einer hohen Zahl vorkommen sollten. Das ist dann nämlich eher im Dickdarm der Fall. Aber das Gute daran ist, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu bildgebenden Verfahren oder Endoskopie sogar, dass dieser Atemtest nicht invasiv ist. Es ist eine relativ einfache Methode, um diese Dünndarmfehlbesiedlung nachzuweisen. Man kann es sehr gut zu Hause machen. Es sind weniger Fehlerquellen und es gibt wirklich auch sehr gut aussagekräftige Tests, die man da zu Hause durchführen kann, in ein Labor einschicken kann. Und das ist zum Beispiel auch eine Option, erstmal so eine Sache auszuschließen, um dann zu schauen, okay, könnte, falls der Reizdarm bestehen sollte, noch andere Sachen ausgeschlossen werden oder kann es wirklich eine Dünndarmfehlbesiedlung sein, die ich dann behandeln kann. Hast du öfter mit Blähungen, Völlegefühl oder anderen Verdauungsproblemen zu kämpfen? Viele denken dabei sofort an das Reizdarmsyndrom, doch die genaue Ursache bleibt oft unklar. Und genau hier kommt Embelly ins Spiel. Mit deren SIBO-Test kannst du ganz bequem von zu Hause aus herausfinden, ob eine bakterielle Fehlbesiedlung im Dünndarm, eine der häufigsten Ursachen von Reizdarmsymptomen, vorliegt. Und das Besondere daran, du bekommst nicht nur detaillierte Ergebnisse, sondern auch eine kostenfreie Beratung durch Expertinnen und Experten, die dir bei den nächsten Schritten helfen. Was mir besonders an Embelly gefällt, ist, dass die Produkte nicht nur für Menschen mit Reizdarm geeignet sind, sondern auch für alle, die ihre Darmgesundheit allgemein verbessern wollen. Ich selbst habe zwar keinen Reizdarm, aber ich nutze regelmäßig Produkte wie Kumincare, ein hochwertiges Schwarzkümmelöl, das meine Verdauung spürbar gut tut. Und auch Motilcare hat mich überzeugt. Das ist eine natürliche Kombination aus Schaf- und Bitterstoffen, die die Beweglichkeit des Darms unterstützt und das Völlegefühl reduziert. Und für dich habe ich jetzt ein exklusives Angebot mit dem Rabattcode SATTE10 groß und zusammengeschrieben. Sparst du 10% auf deine Bestellung bei Embelly, egal ob du jetzt den SIBO-Test machst oder eines der anderen tollen Produkte ausprobieren möchtest. Jetzt ist auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt. Also schau auf embelly.com vorbei, nutze den Code SATTE10 und tu etwas Gutes für deine Darmgesundheit. Du wirst auf jeden Fall den Unterschied spüren. Kommen wir also zum Thema Behandlung von Reizdarm und einer Dünndarmfehlbesiedlung. Und bei beidem ist es nicht das Ziel, die Erkrankung vollständig zu heilen, was nämlich oft auch gar nicht möglich ist, sondern darum, die Symptome so weit zu lindern, dass die Lebensqualität einfach deutlich verbessert wird. Und hier ist noch ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, weil die Behandlung wirklich sehr individuell ist, ist es ratsam, eng mit Ärzten, Ärztinnen oder Ernährungsfachkräften oder auch anderen Expertinnen und Experten zusammenzuarbeiten, um eben die für dich beste Vorgehensweise zu finden, weil das eben nicht bei jedem Mensch gleich ist und auch nicht pauschal gesagt werden kann, das ist jetzt die allerbeste Behandlung. Und trotzdem richtet sich die Behandlung nach den vorherrschenden Symptomen und der Ursache, wenn es jetzt um den Reizdarm geht. Da gibt es nicht den Weg, der für wirklich alle Betroffenen funktioniert. Und stattdessen schaut man dann, können wir einen individuellen Behandlungsplan erstellen? Und dieser enthält dann mehrere Ansätze und kombiniert diese. Und jetzt kommen wir zum Thema FODMAP, was ich ja eben auch schon angekündigt habe, weil das ist einer der wichtigsten Ansätze beim Reizdarmsyndrom, also bei der Behandlung. Und FODMAP ist eine Abkürzung für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Und das klingt zwar erstmal jetzt kompliziert, bedeutet aber eigentlich nur, dass es sich um eine bestimmte Art von Kohlenhydrate handelt, die vom Darm schwer verdaut werden können. Und diese Kohlenhydrate gelangen dann unverdaut in den Dickdarm, wo sie dann von Bakterien fermentiert werden und dabei entstehen dann Gase, die Blähungen und andere Beschwerden auslösen können. Und typische Lebensmittel, die reich an FODMAP sind, sind beispielsweise Zwiebeln, Knoblauch, auch Hülsenfrüchte, Milchprodukte wie zum Beispiel Milch, Sahne oder Käse. Es gibt auch Obstsorten wie beispielsweise Äpfel und Birnen oder auch Wassermelonen und auch noch künstliche Süßstoffe wie zum Beispiel Sorbitol. Und bei dieser FODMAP-Diät werden diese Lebensmittel erstmal für einige Wochen gemieden, um dann zu testen, ob sich die Symptome verbessern. Anschließend werden die dann schrittweise wieder eingeführt und dadurch kann man dann herausfinden, welche davon individuell verträglich sind. Und die Diät sollte am besten auch hier unter Anleitung von Expertinnen und Experten durchgeführt werden, weil es recht komplex ist und es ist auch wichtig, dass du jetzt nicht sofort alles wieder einführst, sondern wirklich schrittweise, damit auch erkennbar ist, was verträgst du gut und was weniger gut. Auch eine gute Art ist zum Beispiel eine ballaststoffreiche Ernährung, dazu gleich nochmal mehr, weil viele Betroffene, vor allem wenn man unter Verstopfungen leidet, davon profitieren können, beispielsweise Flohsamenschalen, das sind lösliche Ballaststoffe, die die Verdauung sanft unterstützen können und dazu können vielleicht noch Nahrungsergänzungsmittel getestet werden. Und neben der FODMAP-Diät hätten wir noch eine andere Behandlungsmöglichkeit, und zwar die medikamentöse. Es gibt zum Beispiel, gerade wenn die Symptome sehr stark sind, die Möglichkeit, krampflösende Medikamente einzunehmen, weil sie eben auch die Darmmuskulatur entspannen können und dadurch die Schmerzen gelindert werden können. Es gibt auch noch bestimmte Probiotika, die dann das Gleichgewicht des Darmmikrobioms wiederherstellen können. Aber auch hier hängt wirklich die Wirksamkeit stark von individuellen Fällen zusammen ab und auch vor allem der Art des Probiotikums. Und dann gibt es natürlich auch noch Medikamente gegen Verstopfung und Durchfall. Die werden dann gezielt eingesetzt, um vor allem akute Beschwerden zu lindern. Und hier ist es eben ganz, ganz wichtig, und dazu hatte ich auch schon mal eine Episode aufgenommen, dass man davon nicht abhängig wird. Das heißt, wenn die Beschwerden sehr akut sind, sehr stark sind, kann man mal diese Medikamente einnehmen. Allerdings sollte das nicht zum Dauergast werden, sondern wirklich zu schauen, wie könnte ich die Beschwerden auf natürliche Weise lindern, wie zum Beispiel das Weglassen von bestimmten Lebensmitteln. Und noch eine ganz natürliche Behandlungsmöglichkeit, die ich jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal erwähnt habe, die aber enorm wichtig ist, ist die Stressbewältigung. Weil, und das sage ich gerne nochmal, Stress wirklich ein sehr wichtiger Faktor bei der Entstehung und auch Verschlimmerung des Reizdarms ist. Und da spielt die psychische Gesundheit eine extrem zentrale Rolle. Da kannst du verschiedene Entspannungstechniken probieren, je nachdem vielleicht sogar ja, eine Psychotherapie und da einfach fachliche Hilfe zu suchen. Und das kann auch, das wurde durch viele verschiedene Studien belegt, auch nachweislich die Symptome reduzieren. Das zählt zum einen für das Reizdarmsyndrom, aber auch für andere Beschwerden, die dadurch entstehen können, dass der Körper extremem Stress ausgesetzt ist, der vielleicht gar nicht reguliert werden kann, so wie man aktuell ja lebt, den Lifestyle hat, die Ernährung hat und so weiter. Und da wirklich mal anzusetzen, kann die generelle Gesundheit und das generelle Wohlbefinden enorm steigern. Wenn wir uns jetzt die Behandlung der Dünndarmfehlbesiedlung anschauen, dann unterscheidet die sich etwas von der allgemeinen Therapie des Reizdarmsyndroms, weil sie eben gezielt auf die Bakterien abzielt, die sich im Dünndarm angesiedelt haben. Und da hätten wir einmal die Antibiotikatherapie. Da gibt es jetzt spezifische Antibiotika, die eingesetzt werden, um die Bakterien im Dünndarm zu reduzieren. Die Antibiotika wirken dann lokal im Darm und haben auch in der Regel nur wenige Nebenwirkungen. Aber wichtig ist, dass die Therapie oft wiederholt werden muss oder mit mehreren Ansätzen kombiniert werden, weil diese Fehlbesiedlung bei manchen Menschen erneut auftreten kann. Allerdings, was auch häufig empfohlen wird, um eben da jetzt auch nicht unbedingt eine Antibiotikatherapie machen zu müssen, vor allem nicht mehrmals, ist auch zu schauen, okay, kann ich vielleicht dietetische Ansätze wählen, aber hier, wenn es eine Antibiotikatherapie gab, auf jeden Fall hier besonderes Augenmerk drauf legen, weil zum einen oft die Low-FODMAP-Diät empfohlen wird, um eben dem Darm zu entlasten und vor allem hier, und das ist ein super wichtiger Punkt, eine erneute Fehlbesiedlung zu vermeiden. Und zusätzlich wird dadurch auch noch eine langsame Wiederherstellung des Darmmikrobioms durch gezielte Probiotika unterstützt. Und das ist auch ein großer Punkt, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass eben das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, damit nicht nochmal solche Infektionen auftreten können oder auch andere Probleme mit der Verdauung. Und wenn wir uns jetzt die langfristige Darmgesundheit anschauen, um das nachhaltig auch behandeln zu können, also die Dünndarmfehlbesiedlung, ist es enorm wichtig, die Beweglichkeit des Darms, also die Motilität, zu fördern. Und hier gibt es bestimmte Medikamente oder auch Nahrungsergänzungsmittel, die die Darmbewegung auch wirklich anregen können. Und da sind wir dann beim Thema Präbiotika schon angekommen. Denn die können nämlich beim Reizdarmsyndrom unterstützend wirken, weil sie auch die Nahrung der nützlichen Darmbakterien sind und auch das Wachstum von probiotischen Stämmen wie zum Beispiel Bifidobakterien oder auch Lactobacillen fördern. Und die unverdaulichen Ballaststoffe wie zum Beispiel Inulin oder Fructooligosaccharide, genauso aber auch Galactooligosaccharide, unterstützen die Produktion von sogenannten kurzkettigen Fettsäuren. Und die wirken nämlich entzündungshemmend und können die Darmbarriere stärken. Es gibt auch verschiedene Studien, die nahelegen, dass Präbiotika helfen können, sowohl Blähungen als auch Verstopfungen und allgemein die Reizdarmsymptome zu lindern, indem sie das Mikrobiom diversifizieren und auch die Verdauung grundsätzlich regulieren können. Aber hier gibt es auf jeden Fall ein Aber, denn Präbiotika können auch bei manchen Betroffenen Probleme wie verstärkte Blähung oder auch Bauchschmerzen und Durchfall verursachen, vor allem bei Menschen, die empfindlich auf fermentierbare Kohlenhydrate, also die FODMAPs, reagieren. Und viele Präbiotika gehören zu den FODMAPs, die bei Reizdarmsymptomen wie zum Beispiel übermäßiger Gasbildung oder auch Unwohlsein eine sehr große Rolle spielen können. Wenn du jetzt Präbiotika austesten möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze schrittweise zu machen, also in geringen Mengen, um potenzielle Nebenwirkungen zu minimieren, während sich der Darm an die erhöhte Fermentation anpasst. Wichtig ist auch, die Präbiotika individuell auszuwählen, da sie nicht alle gleich gut verträglich sind. Was auch eine effektivere Strategie sogar noch sein kann, ist die Kombination von diesen Präbiotika mit Probiotika. Und das nennt man dann oft Symbiotika, weil sie sowohl das Mikrobiom fördern, als auch die nützlichen Bakterien direkt zuführen. Aber vor der Einnahme solltest du trotzdem nochmal mit Ärzten, Ärztinnen oder auch Ernährungsfachkräften Rücksprache halten, um die individuelle Verträglichkeit zu prüfen und hier auch möglichst die passende Dosierung und das passende Produkt zu finden. Und die letzte Thematik ist Probiotika bei Reizdarm, weil ich auch oft gefragt werde, kann ich die überhaupt nehmen oder sollte ich das lieber sein lassen? Hier ist auch das Gleiche wie bei Präbiotika. Probiotika können bei Reizdarmpatienten und Patientinnen positiv wirken, weil sie eben helfen, das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen. Genauso können sie auch Entzündungen im Darm reduzieren und auch die Funktion der Darmhirnachse regulieren. Und hier gibt es auch Studien, die zeigen, dass bestimmte Probiotika, vor allem die ich ja auch eben schon erwähnt habe, Bifidobakterien und Lactobacillus-Stämme, dass die Blähungen, Durchfall und auch Verstopfungen lindern können, weil sie die Darmbarriere stärken und auch potenziell schädliche Mikroorganismen verdrängen können. Allerdings ist die Wirkung von Probiotika auch sehr stark abhängig von der individuellen Zusammensetzung des Darmmikrobioms sowie dem spezifischen Probiotikum. Und das bedeutet, dass nicht alle Probiotika gleichermaßen wirksam sind und manche können auch Symptome wie zum Beispiel Blähungen oder Bauchschmerzen zumindest kurzfristig verstärken und insbesondere in den ersten Tagen der Einnahme. Und das liegt daran, dass die Mikroben vorübergehend die Darmaktivität verändern und das kann dann eben zu dieser verstärkten Gasbildung führen. In seltenen Fällen, wenn die zugrunde liegende Ursache des Reizdarmsyndroms nicht ein gestörtes Darmmikrobiom ist, dann können Probiotika auch ineffektiv sein oder sogar auch hier die Beschwerden verschlimmern. Und genau deshalb ist es auch, genauso wie beim Präbiotikum, wichtig, das Ganze mit einer Ernährungsfachkraft abzustimmen, um eben diese potenziellen Nebenwirkungen zu minimieren, die richtige Dosierung zu finden und vor allem auch die passenden Stämme. So, das waren ganz schön viele Informationen in den letzten 25 Minuten. Ich fasse nochmal einfach alles grob zusammen, damit du nochmal den Überblick hast. Wir haben hier über das Thema Reizdarmsyndrom gesprochen, das eine funktionelle Verdauungsstörung ist und es kann sich zum Beispiel durch Durchfälle, durch Verstopfungen, sehr starke Blähungen oder auch Bauchschmerzen bemerkbar machen und verschiedene Ursachen haben. Sei es jetzt eine gestörte Kommunikation zwischen dem Darm und dem Gehirn, genauso gibt es auch die Möglichkeit, dass Stress und generell psychische Belastungen das auslösen oder verstärken können. Das Darmmikrobiom spielt eine sehr große Rolle und das ganze Thema SIBO, also eine Dünndarmfehlbesiedlung. Man kann das Reizdarmsyndrom an sich jetzt nicht zu 100% vorbeugen, weil es eben sehr viele Faktoren enthält bei der Entstehung, sei es jetzt das Darmmikrobiom, sei es die Genetik, sei es vielleicht zugrunde liegende Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Aber was wir auf jeden Fall tun können, ist die Symptome zu verringern oder dass sie vielleicht sich erst gar nicht so stark entwickeln. Und das geht einfach, wenn wir uns die Ursachen anschauen, diese zu beheben. Also sei es jetzt Stressmanagement zu betreiben, sei es sich auf die Ernährung zu konzentrieren, bestimmte typische Sachen wie zum Beispiel Magen-Darm-Infektionen frühzeitig erkennen und zu behandeln. Bewegung spielt auch eine sehr, sehr große Rolle und das heißt jetzt nicht nur Sport machen, sondern auch wirklich die Bewegung im Alltag, um auch die Darmbewegung anregen zu können. Das Problem hier bei der ganzen Sache ist, dass es sich beim Reizdarmsyndrom um eine Ausschlussdiagnose handelt. Das bedeutet, es gibt jetzt kein spezifisches Diagnoseverfahren, bei dem danach gesagt wird, das ist auf jeden Fall das Reizdarmsyndrom, weil es eben keine organischen Ursachen hat, bei denen man zum Beispiel durch eine Darmspiegelung sagen kann, hey, an dieser Stelle ist zum Beispiel XY und deshalb hatten wir hier herausgefunden, das ist das Reizdarmsyndrom. Was man allerdings durch zum Beispiel eine Darmspiegelung erkennen kann, ist, ob es sich zum Beispiel um andere Erkrankungen wie Zöliakie oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen handelt, um das Ganze erstmal auszuschließen. Was allerdings auch sehr gut hilft, ist, ein Ernährungstagebuch zu führen, um zu schauen, welche Lebensmittel vertrage ich denn gut, welche vertrage ich nicht gut. Und da sind wir dann direkt auch bei der Behandlung, denn anhand des Ernährungstagebuchs kann man auch schauen, welche Lebensmittel lösen bestimmte Symptome aus oder verstärken die. Und hier vor allem das Thema Low-FODMAP-Diät, also ja, diese fermentierbaren Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole zu vermeiden. Und darunter zählen zum Beispiel sowas wie Zwiebeln, Knoblauch, Hülsenfrüchte, Milchprodukte oder auch bestimmte Obstsorten wie Äpfel, Birnen und Wassermelone, die erstmal möglichst vermeidet werden und dann nach und nach wieder eingeführt werden. Und dadurch kann man dann erkennen, reagiere ich darauf oder reagiere ich nicht darauf. Was jetzt zum Beispiel das Thema Dünndarmfehlbesiedlung betrifft, da kann man relativ gut durch einen Atemtest nachweisen, ob die Konzentration von Wasserstoff und Methan erhöht wird und das dann wiederum zeigt, dass im Dünndarm zu viele Bakterien sind, die dort normalerweise nicht in dieser hohen Anzahl vorkommen sollten. Und da kann man natürlich jetzt auch so herangehen, dass man sagt, ich nehme beispielsweise Antibiotika, die speziell diese Bakterien reduzieren können. Ich kann aber auch genauso gut mit einer Low-FODMAP-Diät herangehen, um vor allem eine erneute Fehlbesiedlung zu vermeiden und zusätzlich generell für Reizdarm, aber auch für die Fehlbesiedlung zu schauen, wie kann ich mein Darmmikrobiom wieder ins Gleichgewicht zu bringen, weil das sowohl kurzfristig als auch besonders langfristig die Darmgesundheit sehr positiv beeinflussen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Episode gefallen und auch geholfen hat. Schick sie gerne auch an Bekannte, an Freunde, Freundinnen, die öfter mal Probleme mit Verdauung haben oder vielleicht sogar das Reizdarmsyndrom, ja, ausgeschlossen diagnostiziert bekommen haben oder eine Dünndarmfehlbesiedlung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich der einen oder dem anderen helfen kann damit und genauso auch dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Da gibt es ein weiteres spannendes Thema im Bereich Ernährung und Gesundheit. Also sei gespannt. Bis zum nächsten Mal. Deine Laura.